Ripley erinnert ein wenig an eine herkömmliche Schreibtischlampe. Ein langer, beweglicher Arm mit einem Gelenk in der Mitte und einem am oberen Ende. Statt der Lampe sitzt dort allerdings Ripleys Kopf, soll heißen zwei Kameras und eine Art Greifhand. Ripley ist einer der am weitesten entwickelten Roboter am Media Lab des MIT, des Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Boston. Deb Roy leitet die Abteilung für Cognitive Machines, in der Ripley das Licht der Welt erblickt hat. Das Besondere an Ripley, der Roboter kann nicht nur sehen, greifen und sich bewegen, er folgt auch gesprochenen Anweisungen und er spricht selbst. Wie und worüber Roboter sprechen können, das ist die Herausforderung für die Wissenschaftler am Media Lab. Ihr Forschungsprojekt macht auf ein paar kognitive Grundvoraussetzungen aufmerksam, die vorhanden sein müssen, damit Sprache überhaupt produziert und verstanden werden kann.
Imagine I wanted to build a robot that could tell me.
Ich möchte zum Beispiel einen Roboter bauen, der beschreiben kann, was er gesehen hat. Das ist ein Thema, das uns in allen unseren Projekten interessiert, Wörter mit Dingen zu verbinden. Wir bauen also einen Roboter mit einer Kamera, Berührungssensoren, einem Motor und beweglichen Armen, der somit sehen und fühlen kann. Wie spricht dieser Roboter nun über das, was er sieht und das, was er fühlt, was er tut? Das mag einfach scheinen.
Seems simple enough. Well, you have a camera, so you take a measurement of the color of the object.
Man könnte sagen, er hat ja eine Kamera, also kann er die Farbe eines Objekts, das er sieht, messen. Und dann kann man dem Roboter eine Tabelle programmieren, aus der sich ergibt, wenn die Pixel diesen Wert haben, ist das rot. Wenn sie jenen haben, ist das grün und so weiter. Das klingt relativ vernünftig.
Seems like a reasonable design. Now, when we describe someone's hair color, we're happy calling someone's hair red.
Aber jetzt kommt das Problem. Wenn wir zum Beispiel von roter Haarfarbe reden, dann ist das nicht eigentlich rot. Würden Sie dieselbe Farbe, sagen wir, als Sofabezug sehen, würden Sie vielleicht sagen, das ist orange. Es hängt somit davon ab, in welchem Zusammenhang ich eine Farbe sehe.
Der Informationswissenschaftler Deb Roy sieht sich mit seinem Roboter Ripley mit einem grundsätzlichen Problem der Psychologie der Wahrnehmung und der Sprachwissenschaft konfrontiert. Ob Farben oder Formen, um über Dinge reden zu können, muss man sie in einen Zusammenhang setzen können, betont auch der Linguist Ray Chackendoff von der Brandeis University in Harvard.
Well, one of the puzzles is how the language system gets attached to the output of the visual system. So
eines der Rätsel ist, wie das Sprachsystem mit dem verbunden wird, was das visuelle System produziert. Wie also sehen wir Objekte, deren Anordnung im Raum und deren Bewegung so, dass wir darüber sprechen können? Wir wissen noch nicht genug über das visuelle System, um das sagen zu können. Eine Sache, die wir über das visuelle System wissen, ist, dass es so etwas wie eine interne Repräsentation von, sagen wir zum Beispiel, diesen Tisch hier machen muss. Eine Repräsentation, die unabhängig davon ist, aus welchem Blickwinkel ich den Tisch betrachte. Ich kann mich also um den Tisch bewegen und sehe immer noch denselben Tisch. Aus unterschiedlichen Entfernungen erkenne ich ihn immer noch als denselben Tisch, obwohl sich unter diesen Bedingungen das Bild für mein Auge doch dramatisch verändert. Das ist eines der traditionellen Probleme der Psychologie der Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass irgendjemand genau weiß, wie das Hirn das macht.
But certainly not the complete story. And it's at that level of representation that language has to grab onto it.
Auf dieser Ebene der internen Repräsentation muss die Sprache ansetzen können, damit wir eben immer von diesem Tisch sprechen können. Also es muss ein Verständnis des Objekts geben, das unabhängig von meinem Blickwinkel ist, das irgendwie mit dem linguistischen System kommuniziert. Niemand weiß bis jetzt, wie das funktioniert.
That is somehow communicating with the linguistic system. Nobody knows how that works yet.
Damit Sprache einen Sinn bekommt, müssen Worte mit bestimmten Sinneseindrücken, Dingen, die wir zum Beispiel sehen oder hören, in Verbindung gebracht werden können. Das ist eine Voraussetzung, die auch Informationswissenschaftler beachten, wenn sie sich daran machen, sprechende Roboter zu entwickeln. Eine zweite Voraussetzung dafür, Sprache zu produzieren und zu verstehen, ist auch Wörter, die nicht ein bestimmtes Objekt bezeichnen, in ihrem Zusammenhang zu erkennen. Wie entscheidend das ist, zeigt De Broglie ebenfalls am Versuch, mit Computern zu sprechen.
If I type into a search engine like Google, the place I visited yesterday.
Wenn ich in eine Suchmaschine, wie zum Beispiel Google, eintippe, der Ort, den ich gestern besucht habe, dann wird das nicht sonderlich gut funktionieren. Es wird einfach irgendwelche Zufallsergebnisse mit Ort und gestern bringen. Das ist auch klar, weil diese Worte für Google und jede andere Suchmaschine ja völlig bedeutungslos sind. Aber meine Frau und ich haben gestern diesen Ausflug gemacht und ich habe den Namen des Ortes, wo wir hingefahren sind, vergessen. Als ich heute früh zu meiner Frau sagte, wie heißt der Ort, den wir gestern besucht haben, wusste sie sofort, was ich meinte und sagte Cape Garden. Wie bauen Sie nun eine Suchmaschine, zum Beispiel für Ihr Mobiltelefon, das Worte in derselben Weise verwendet, wie die meisten Menschen Worte verwenden?
So how do you build a search engine, maybe that runs on your mobile device, maybe on your cell phone, that can use language the way all humans use language?
Das menschliche Gehirn schafft es wie selbstverständlich, Sinneseindrücke, Empfindungen, Beobachtungen, Gedanken und Worte in einen Zusammenhang zu bringen, sodass wir über fast alles, was wir denken, auch sprechen können. Inwieweit kann die Sprache ihrerseits dann aber wiederum Einfluss auf die Wahrnehmung haben? Gertraud Fenk-Otzlon leitet das Institut für Sprachwissenschaft und Computerlinguistik der Universität Klagenfurt.
Jede Sprache hat nur die Dinge in ihrer Sprache oder die Begriffe sprachlich kodiert, die in einer bestimmten Kultur oder Umgebung wichtig sind. Es wäre total unökonomisch, Dinge in der Sprache zu kodieren, die nicht vorkommen. Für Wüstenbewohner oder Steppenbewohner, wo es nie schneit, wäre es unökonomisch, X Termini für Schneearten zu haben. Nicht wie bei uns in Österreich, wo ein britischer Skifahrer sehr viele Arten von Schnee unterscheiden kann. Das geht vom Pulverschnee, Tiefschnee, Harsch, Bruchharsch. Das sind alles Dinge, die sind in einer bestimmten Kultur notwendig und helfen vielleicht auch, die Wahrnehmung in einem gewissen Grad zu schärfen. Aber ich glaube nicht, dass jemand, der die Termini nicht parat hat, nicht unterscheiden könnte dann, wenn er das genau anschaut.
Könnte es bei manchen Wahrnehmungen aber so sein, dass sie tatsächlich überhaupt erst möglich sind, wenn es Worte dafür gibt? Diese Frage wird etwa am Beispiel von Emotionen immer wieder diskutiert, sagt Ray Chackendoff.
One of the interesting discussions in the literature concerning emotions is,
eine der interessanten Diskussionen über Emotionen stellt die Frage, inwieweit einzelne Emotionen erst dadurch voneinander unterschieden werden können, weil wir Worte dafür haben, dass wir zum Beispiel Stolz und Arroganz voneinander abgrenzen können, wo es einen subtilen Unterschied in der Empfindung gibt, der aber schwer genau zu charakterisieren ist. Ob diese klare Trennung zweier solcher Empfindungen bei sich selbst oder auch bei jemand anders ohne Sprache möglich wäre, da bin ich mir nicht sicher. Und es wird diskutiert, inwieweit eben Sprache diese feinen Unterschiede der Wahrnehmung zugänglich macht.
There is some discussion of the extent to which language makes these much finer distinctions available to awareness.
Bestimmte Worte für Dinge zu haben, hängt mit Kultur und Denkensart zusammen. Dolmetschern fällt das immer wieder auf, wenn es für ein Wort einer Sprache nur umschreibende Übersetzungen in eine andere Sprache gibt. Das kann auch für die vermeintlich einfachsten Worte und Ausdrücke gelten, wie die Sprachwissenschaftlerin Gertraud Fenk-Otzlon in einer Untersuchung beinahe zufällig festgestellt hat. Eigentlich ging es ihr darum, herauszufinden, ob kurze Aussagesätze in verschiedenen Sprachen mehr oder weniger gleich lang sind, also gleich viele Silben haben. Die Sätze baute sie aus einfachem Grundwortschatz wie »Das Blut ist rot«, »Mein Vater ist Fischer« oder »Die Mutter liebt ihren Sohn«. Die Silbenlänge ist tatsächlich bei allen Übersetzungen mehr oder weniger gleich. Allerdings ist die Forscherin bei manchen Übersetzungen auf unerwartete Schwierigkeiten gestoßen.
Ich habe dann aber bald bemerkt, dass das gar nicht so einfach war. Schon das einfache Wort Nachbar konnte in vielen afrikanischen Sprachen nicht adäquat übersetzt werden. Es musste umständlich umschrieben werden, der Mann, der neben uns wohnte und so ähnliches. Oder auch der Satz, die Mutter liebt den Sohn, hat bei einer Hopi-Indianerin fast eine Entrüstung hervorgerufen. Sie hat gesagt, das geht nicht, also eine Mutter kann ihren Sohn nicht lieben, sie kann ihn bestenfalls das Essen kochen oder sie kann ihm die Wäsche waschen. Also sie hat das dann übersetzt, die Mutter kocht für den Sohn, das heißt so viel wie die Mutter liebt den Sohn.
Die genaue Übersetzung des Wortes lieben ist in der Sprache der Hopi-Indianer eindeutig sexuell konnotiert und kann nicht für das Verhältnis von Mutter und Sohn verwendet werden. Und genauso wenig, wie sich das Wort Nachbar einfach in alle afrikanischen Sprachen übersetzen lässt, ist Bruder im Japanischen nicht gleich Bruder, sondern die Übersetzung hängt davon ab, ob der Bruder älter oder jünger ist. Die Liste solcher Beispiele ließe sich fast beliebig verlängern. Ob in einer Sprache ein Wort für etwas vorhanden ist oder nicht, kann nicht nur kulturelle Eigenheiten widerspiegeln. Forscher des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen in Holland etwa haben herausgefunden, dass ein fehlendes Wort für irgendetwas auch mit fehlender Gestik zusammenhängen kann. Dazu haben sie jeweils einer Gruppe von US-Amerikanern und einer Gruppe von Japanern einen Trickfilm vorgespielt, erzählt der Sprachwissenschaftler Gunther Senft.
Bei einem Trickfilm, da ging es um Silvester, diesen bösen Kater, der immer dem armen kleinen Tweety Bird nachstellt und das fressen will. Der hat sich von einem Hochhaus mit irgendeiner Schnur rüber schwingen wollen auf das andere Haus, in dem Tweety Bird auf dem Fenstersim saß. Und das mussten dann bestimmte Informanten, die Japanisch gesprochen haben beispielsweise, erzählen. Und das Erstaunliche war, im Japanischen gibt es kein Wort für schwingen. Und zwar für Schwingen, das eine Halbkreisbewegung nach vollzieht. Manche Leute haben einfach gesagt, der Silvester ist dann von dem einen Haus nach links in das andere Haus an einem Seil rübergeflogen. Manche haben sogar gesagt, er hat tarzaniert. Da haben sie ein Wort neu erfunden, also wie Tarzan mit einer Liane im Dschungel. Und das Erstaunliche war, diese Aussage haben die Japaner dann mit einer Geste nachvollzogen, die wirklich einen klaren, waagrechten Strahl dargestellt hat. Und erst nach zweiten oder dritten Möglichkeiten sind sie dazugekommen, bei dieser Geste auch die eigentliche Halbkreisbewegung des Schwingens nachzumachen. Aber das war sprachlich nicht möglich. Und weil es sprachlich nicht möglich war, war die erste spontane Gestik eben auch nur ein Ortswechsel, der ganz waagrecht von links nach rechts ging oder von rechts nach links, je nachdem, wie sie das gesehen hatten. Das heißt also, auch hier können wir festlegen und können behaupten, dass bei einer Sprache, die ganz bestimmte Konzepte nicht sprachlich ausdrückt, offenbar diese Konzepte auch nicht sofort abrufbar sind in der Gestik.
Die US-Amerikaner und andere Menschen, in deren Sprache es ein Wort für Schwingen gibt, haben dagegen beim Nacherzählen der Handlung ganz selbstverständlich auch eine halbkreisförmige Gestik dazu verwendet. Die Forscher am Max-Planck-Institut interessiert, wie sich unterschiedliche Sprachen auf kognitive Fähigkeiten auswirken. Dazu untersuchen sie gerade unter anderem, mit welchen Worten Menschen ihre Umwelt klassifizieren. Gunther Senft betreibt Feldforschung auf den Trobriand-Inseln im Südpazifik, deren Einwohner Kiliwila sprechen.
Die Sprecher des Kiliwila, die Trobriand-Insulane, die können nicht sagen, dieses eine schöne Mädchen. Die müssen sich überlegen, Mädchen haben die Eigenschaft, weiblich zu sein. Und das muss im Wort bei Adjektiven, Zahlwörtern und bei hinweisenden Fürwörtern, also bei Demonstrativpronomen, auftauchen. Das heißt also, weiblich dieses, weiblich eine, weiblich schöne Mädchen. Und nach diesen Klassifikatoren wird die Umwelt insgesamt klassifiziert. Und ich habe in meiner Sprache etwa 200 Klassifikatoren. Um ein guter Sprecher dieser Sprache zu sein, müssen Sie mindestens 42 bis 45 gut beherrschen. Denn Sie müssen einfach dann auch verschiedene Dinge, verschiedene Referenten, auf die Sie verweisen wollen, sprachlich richtig ordentlich klassifizieren können. Und Sie müssen die auch möglicherweise nach unterschiedlichen Zuständen klassifizieren können. Sie können natürlich immer sagen, tierisch diese Fische, aber wenn diese Fische verrottet sind, dann sagen Sie, verrottet diese Fische. Und die Art und Weise, wie dann dieses Klassifikationssystem sich auswirkt auf die Art und Weise, wie man die Umwelt wahrnimmt, auf die Umwelt verweist, ist natürlich auch ein absolut faszinierender Bereich, in dem man nachsehen kann, wie weit Sprache, Kultur und Kognition miteinander verknüpft sind.
Das Forschungsprojekt, in dem solche Klassifikatoren in verschiedenen Sprachen verglichen werden sollen, läuft gerade erst an. Der Vergleich verschiedener Sprachen hält für Gunther Senft eine Vielzahl weiterer Anregungen dafür bereit, sich über den Zusammenhang von Wörtern und der Art und Weise, wie man die Umwelt wahrnimmt, Gedanken zu machen.
Wir sind interessiert an der Art und Weise, wie Leute reagieren auf den Ausdruck bestimmter Emotionen, ob die gleich oder unterschiedlich wahrgenommen werden, wie es aussieht mit Domänen, in denen wir wissen, dass unsere indogermanischen Sprachen eigentlich relativ arm sind, nämlich in den Domänen, wie man über Geruch und über Geschmack redet. Und da wollten wir sehen, ob das in anderen Sprachen auch so ist. Das sind natürlich auch absolut interessante Fragestellungen für Klassifikationen und Klassifikationssysteme, die möglicherweise sich auch in unterschiedlichen Sprachen und Kulturen unterschiedlich ausdrücken und über über die man dann selbst auch wieder diese Frage, wie sieht es aus mit der Interaktion zwischen Sprache, Kultur und Denken, interessant sein werden.
Auch zu dieser Frage gibt es noch keine vergleichenden Daten. Die Untersuchungen haben gerade erst begonnen. Vor kurzem ist Gunter Senft von seinen Feldforschungen bei den Sprechern des Kiliwila zurückgekehrt. Die meisten seiner Kollegen sind noch unterwegs.
Ich kann einfach nur von meinen ersten Pilotuntersuchungen sagen, dass ich verblüfft war, wie reich dieses Vokabular für Gerüche und für Geschmäcker im Kiliwila ist. Das ist also, hat mich verblüfft. Das scheint wirklich etwas stärker zu sein als das, was wir darüber sagen können.
Nicht nur im Vokabular und darin, wofür überhaupt Wörter vorhanden sind, unterscheiden sich Sprachen oft grundsätzlich. Auch die Sprachstruktur, zum Beispiel der Aufbau von Sätzen, dient Sprachwissenschaftlern immer wieder als Ansatzpunkt, um sich auch über die kognitiven Fähigkeiten der Sprecher Gedanken zu machen, zeigt Gertraud Fenk-Otzlon an einem Beispiel.
Dann ist noch interessant, dass also viele Sprachen der Welt keine komplexen Satzstrukturen kennen, oder zumindest einige Sprachen der Welt, die bislang beschrieben wurden. Zum Beispiel das Aipo in Papua-Guinea oder Cayuga, eine irokesische Indianersprache in Kanada. In dieser Sprache werden unsere komplexen Sätze in einfache Aussagen aufgespalten, in einfache Prädikationen aufgespalten. Zum Beispiel der Satz, vor langer Zeit war mein Großvater, der James Beaver hieß, als hervorragender Maler weit und breit bekannt. Der wird in dieser Sprache laut Sasse übersetzt in, es war vor langer Zeit, mein Großvater war, er hieß James Beaver, sein Name stand, das heißt, er war berühmt. Er war ein Könner und er pflegte zu malen. Also unser komplexer Satz wird in einzelne Prädikationen aufgeteilt.
Also eines dürfte sicher begünstigt haben, dass in manchen Kulturen die Sätze extrem verschachtelt und lange wurden.
Sagt August Fenk vom Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Universität Klagenfurt und verweist auf eine kulturelle Errungenschaft, die mit der Sprache zusammenhängt, und nicht nur auf Sprache und Kultur, sondern möglicherweise auch auf unser Denken rückwirkt, die Schrift.
Sätze, wie Kant sie geschrieben hat, könnte man, wenn man sie bloß hört, nie und nimmer verstehen. Geschriebene Sprache hat den Vorteil, dass man das Tempo, in dem gelesen, also aufgenommen wird, sich selbst einteilen kann, dass es sich nicht um ein transitorisches Ereignis handelt. Man kann mit dem Auge zurückspringen, auf jenen Punkten sozusagen länger verweilen, die man nicht verstanden zu haben glaubt. Das heißt, wir können beim Lesen auch üben, sozusagen längere Einheiten zu dekodieren, werden da schneller und können sozusagen in derselben Zeiteinheit längere Sätze verkraften, beziehungsweise haben dann auch vielleicht ein geschulteres Gedächtnis, welches für die Auffassung von längeren Schachtelsätzen geeignet ist.
Alphabetisierung könnte nicht nur Einfluss auf die Kultur, sondern auch auf die Entwicklung der Sprache selbst haben. Diese These beschäftigt auch den Psychologen Michael Tomasello vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Eindeutige Interpretationen, wie sich die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, auf die Sprache auswirkt, hält aber noch für verfrüht.
Das hängt natürlich davon ab, wie man Alphabetismus definiert. Sagen wir einmal, die Hälfte der Weltbevölkerung kann lesen und schreiben. In der ganzen Menschheitsgeschichte ist der Abschnitt mit Schrift nur ein sehr kurzer. Schreiben und lesen zu können hat natürlich einen Einfluss darauf, wie wir mit Sprache umgehen. In manchen Bereichen beschleunigt es die Änderung von Sprache, in anderen hält es sie auf. Weil es aber noch nicht lange genug her ist, dass ein Großteil der Bevölkerung lesen und schreiben kann, kann man darüber noch kaum genauere Aussagen machen.
It probably slows down sound change because of the conventions of spelling and whatnot.
But Schrift verlangsamt vielleicht die Verschiebung von Lauten, weil Schrift ja auch eine zumindest über eine längere Zeit eindeutige Schreibweise eines Wortes festlegt. Dann gibt es ein paar Dinge, die in der geschriebenen Sprache möglich sind, die wir in der gesprochenen Sprache nicht so verwenden, zum Beispiel lange Schachtelsätze. Aber ich glaube nicht, dass es durch die Schrift eine wirklich grundsätzliche Veränderung dessen gibt, wie wir Sprache verwenden.
In written language that don't happen in spoken language. So, but I don't think it's a fundamental change.
Schrift hat den Menschen vielleicht darauf trainiert, längere und verschachtelte Sätze zu verstehen, meint August Fenk. Sie hat aber noch viel mehr getan.
Die kulturelle Pointe der Schrift ist die Selbstlektüre, also ist unsere Fähigkeit, uns selber lesen zu können,
sagt der Sprachwissenschaftler Ludwig Jäger. Er leitet das Forschungskolleg Medien und kulturelle Kommunikation der Universitäten Aachen, Bonn und Köln.
Es gibt eine lange intensive kulturwissenschaftliche Debatte darüber, dass angeblich mit der Schrift erst bestimmte Formen des Denkens in unsere Kultur eingetreten sind. Das ist eine eurozentrische Hybris, die ziemlich ausgeprägt ist und die lange Zeit in den Kulturwissenschaften gepflegt worden ist. Also die These, dass mit dem griechischen Alphabet sozusagen erst die wirkliche Kultur in die Menschheit getreten ist.
Dieser These steht Ludwig Jäger sehr skeptisch gegenüber.
Wenn man auf ethnologische Literatur sieht, dann kann man feststellen, dass viele der Leistungen, die der Schrift zugesprochen werden, also zum Beispiel einer der klassischen Leistungen, die man der Schrift zuschreibt, ist der Kommentar. Also unsere Kultur hat nicht nur, ich sag mal, sakrale, große, heilige Texte oder Rechtstexte, normative, dogmatische Texte, sondern sie hat eine enorme Kommentarliteratur dazu. Und man könnte nun sagen, ehe man das Medium Schrift hat, gibt es nicht die Möglichkeit, verschiedene Textsorten derart zu unterscheiden, dass das eine der kanonische Text und das andere der Kommentartext ist. Das ist aber falsch. Also wir wissen über verschiedene ethnologische Untersuchungen, dass es in Afrika zum Beispiel schriftlose Kulturen gibt, die über ein reiches Inventar mündlicher Textsorten verfügen, einschließlich der Gattung Rechtstext, immer mündliche Traditionen, die müssen immer erzählt werden, und dazugehöriger Kommentartexttraditionen. Also viele Eigenschaften, die man der Schrift zugeschrieben hat, sind nicht Eigenschaften der Schrift.
Allerdings hat die Schrift höchstwahrscheinlich dazu beigetragen, Fähigkeiten, die Menschen vor der Entwicklung der Schrift schon hatten, deutlicher hervorkommen zu lassen. Schrift hat Menschen ein Medium gegeben, in dem sie sich ausdrücken können. Ihre Dauerhaftigkeit, die nicht flüchtig ist wie das gesprochene Wort, erlaubt es in ganz neuer Form, die eigenen Gedanken zu entfalten, meint Ludwig Jäger.
Wir unterschätzen immer, auch meine Studenten unterschätzen immer, die Stadien der Entstehung eines Textes, die beginnt mit Notizenentwürfen, mit grafischen und sonstigen Kritzeleien. Alles das sind gar keine Abfallformen der Schrift, sondern konstitutive Teile des Schreibprozesses. Also ohne diese Formen der immer wieder erneuten Selbstlektüre würden wir unsere Gedanken gar nicht entfalten können. Und es ist völlig klar, dass wenn man über ein solches duratives Medium verfügt, der Prozess der Selbstverarbeitung, der Selbstbegegnung, der eine der Grundfiguren von Sprache ist, auf ein neues Niveau gehoben wird. Und wir sozusagen uns kontemplativ in aller Entspannung selber lesen können. Wir müssen nicht wie eine Telefonnummer, die uns jemand gesagt hat, sie immer im Kopfspeicher wiederholen, damit wir sie noch wissen, wenn wir wählen, sondern wir können einfach uns darauf verlassen, dass das hier eine dauerhafte Form gewinnt und wir bei jeder Gelegenheit wieder völlig entspannt darauf zugreifen und das weiterentwickeln können. Diese Art von kontemplativer Selbstverarbeitung, die ist erst mit der Schrift gekommen.